Letzten Sonntag haben wir in König, danke Matthias, ich habe eh den Eindruck, von hinten geht es irgendwie besser wie von vorn, also das Bedienen der Folie. Von hinten predigen ist nicht so geschickt. Wir haben ja den Usia erlebt als König letzten Sonntag in einem spontan umgestalteten, ich würde mal sagen, versuchsweise Familiengottesdienst, wo wir ihn uns angeguckt haben. Und heute kommt der zweite Teil des Lebens vom König Usia. Und ich möchte einsteigen in dem zweiten Teil nur mit dem ersten Vers und dann aber die restlichen 5, 6 Verse schon noch mit euch angucken. Und als er, nämlich der König Usia, mächtig geworden war, wurde sein Herz hochmütig, bis er verderblich handelte. Und er handelte treulos gegen den Herrn, seinen Gott. Danke. Also die Bibel beschreibt den König Usia als einen Mann, der hochmütig geworden ist. Und die Frage ist natürlich, wie können wir das Wort Hochmut verstehen? Weil jeder Mensch braucht ein gewisses Selbstbewusstsein. Das ist heutzutage gefordert. Das ist gefordert, egal ob wir Bahnhof, Zeitungen verkaufen, das ist gefordert, ob wir ein Team oder eine ganze Firma leiten, das ist gefordert, ob wir im Krankenhaus mit Patienten umgehen. Krankenschwestern sind kein Dienstpersonal, wo dem Patienten alles erfüllt, also im Normalfall nicht, außer in ein paar Privatkliniken vielleicht, von den Superreichen. Aber das ist nicht der Standard, sondern eine Krankenschwester sagt im Normalfall dem Patienten, wie er sich bestmöglich zu verhalten hat. Und da ist ein gesundes Selbstbewusstsein erforderlich. Und wo ist nun diese Spannung, dass ein König selbstbewusst vor sein Volk treten sollte? Dass er Vorbild sein sollte, dass er den ersten Schritt vorausgehen sollte. Wo ist der nächste oder die nächsten Schritte zum Hochmut? Wenn wir in den ersten Teil, wo wir uns letzten Sonntag angeguckt haben, noch mal ganz kurz reinschauen, dann hat Gott in ganz unterschiedlicher Art und Weise den Usia gebraucht. Er hat ihn gebraucht, dass er die Feinde vertrieben hat. Er hat ihn gebraucht, dass er die Feinde, die im Land gewohnt haben, dass er die so in das Maß zurückdrängen konnte, dass sich das Volk Israel ausbreiten konnte. Gott hat ihn gebraucht, dass ein ordentliches, ein anständiges Priestertum entstehen konnte. Und er hat ihn gebraucht, dass sich dieses Land ausdehnen konnte, dass es reich geworden ist. Könnt ihr euch noch an das Sparbuch erinnern mit den Kühen, gell? Die haben damals in Kühen die Sparbücher einbezahlt. Das machen wir heute anders. Aber es war Reichtum in diesem Land da. Und dieser Reichtum, der kommt von Gott. Dass wir ein sicheres Zuhause haben, dass die Schweiz sich, also unsere Schweiz, ist ja auch unser Land, dass ich das in Sicherheit wiegen kann, dass dort Menschen in Sicherheit leben können, dass sie, wenn sie es richtig anstellen, im richtigen Laden, richtig gut einkaufen können, dass das Geld da ist, dass wir uns in Sicherheit in unserer Wohnung wiegen können. Das ist nicht nur das, das in Bern regiert wird, sondern das ist ein Geschenk Gottes. Muss ich mal so deutlich sagen, dass Europa im Moment noch Sicherheit hat, dass Reisen wieder möglich wird, dass Corona wieder zurückgedrängt ist, dass wir unsere Verwandten und Bekannten in anderen Ländern, dass wir unseren Urlaub im Ausland verbringen können, dass wir uns erholen können. Das ist ein Geschenk Gottes. Und wo beginnt nun der Hochmut? Wo beginnt der Stolz, die Überheblichkeit? Ich habe mal zwei Bibelstellen mit der Lösung aufgeschrieben. In Matthäus 18 passiert Folgendes. Da kommen die Jünger angestachelt von einer Mutter, könnte auch ein Vater sein oder ein Onkel, da wo sie halt aufgewachsen sind. Und was wird verlangt? Ja, geh mal hin und verlang mal von Jesus, dass du da mitregieren darfst. So gehen die beiden Jünger hin und sagen, du, können wir nicht zur Linken und zur Rechten von dir sitzen, wenn du König bist, wie du es immer sagst. Die haben null Ahnung, wirklich, die haben kein Gespür dafür, was davor passieren muss. Und genauso in Lukas 18, da gehen zwei Leute hoch zum Beten. Ein Priester und ein Sünder, ein Zöllner. Und der Priester setzt sich ganz vorne hin. Also danke übrigens, dass ein paar vorne sitzen, nicht nur hinten. Anhand von der Bibelstelle weiß man ja, dass man hinten immer besser aufgehoben ist wie vorne. Das ist bei den Weiten nicht so. Sondern die Herzenshaltung des Gebets von dem Priester. Der Priester dreht sich um, sieht, dass da hinten ein Mega-Sünder sitzt und fängt an zu beten und sagt, danke Heiland, dass ich nicht so bin wie der da hinten. Sondern, hey, ich faste, ich gebe den Zehnten, ich bin total demütig. Das ist sein Gebet, könnt ihr nachlesen in Lukas. Und dann betet der Zöllner, der Sünder, hinten. Gott sei mir Sünder gnädig. Wir schauen uns den Rest der Bibelstelle an. Bitte, Matthias. Danke. Ist jetzt ein bisschen klein. Ich lese es euch vor. Und als er übermächtig geworden war, wurde sein Herz hochmütig, bis er verderblich handelte. Und er handelte treulos gegen den Herrn, seinen Gott, und drang in den Tempel des Herrn ein, um auf dem Räucheraltar zu räuchern. Da ging der Priester Asaria hinter ihm her und mit ihm 80 Priester des Herrn, tüchtige Männer. Und sie widerstanden dem König Usia und sagten zu ihm, nicht dir, Usia, steht es zu, dem Herrn Rauchopfer darzubringen, sondern den Priestern, den Söhnen Aarons, die geheiligt sind, Räucheropfer darzubringen. Geh aus dem Heiligtum hinaus, denn du hast treulos gehandelt und es wird dir nicht zur Ehre gereichen vor dem Herrn. Aber Usia wurde wütend und er hatte schon in seiner Hand die Räucherpfanne, um Räucheropfer darzubringen. Und als er über die Priester wütend wurde, das schauen wir uns nachher an. Bitte eine Folie weiter. Danke. Also der König Usia ist so hochmütig, so übermütig geworden, dass er sich überlegt hat, was kann ich noch machen? Mein Land ist groß und mächtig. Wir sind reich und alles. Hey, wieso müssen die Priester immer für mich opfern? Ich bin doch selber erwachsen, ich bin doch König. Ich habe so einen heißen Draht zu Gott, dass ich das doch auch selber machen kann. Ich kann doch auch direkt zu Gott kommen. Nein, Gott hat festgelegt, dass die Söhne Aarons, wie es hier richtig beschrieben ist, die Nachkommen Aarons, also die Linie aus Aaron heraus, dass die als, ich nenne es mal, Mittler eingesetzt ist, um Opfer zu bringen. Gott hat das so bestimmt. Und wenn Gott das so bestimmt hat, dann ist das so. Es gibt gewisse Dinge, die hat Gott so eingerichtet, und dann steht es uns nicht zu, als Menschen das zu verändern. Da können wir noch so drüber philosophieren und überlegen und die Schrift hindrehen, wie wir wollen. Gott hat es so im Alten Testament eingerichtet. Und was ganz wichtig ist, der dritte Punkt: immer da, wo Blut fließt, ist es eine Bundessache. Also nicht eine bunte mit T, eine bunte Sache, sondern ein Bund mit D, wo geschlossen wird. Der persönlichste Bund, den wir Menschen von Gott bekommen haben, ist die Ehe. Jetzt kann es vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen peinlich werden, aber ich führe das mal aus. Die Ehe ist nichts Normales, also ist sie sowieso nicht, da kann man jetzt drüber schmunzeln, aber die Ehe ist etwas Besonderes. Und zwar hat Gott der Frau ein Vorhäutchen gegeben. Und wenn das durchgedrungen wird, dann fließt da Blut. Das heißt, auch das ist eine bunte Sache. Gott schließt hier einen Bund. Er geht nicht her und sagt, ja, jetzt musst du aber mal ausprobieren, sondern er schließt einen Bund. Ihr beide seid zusammengestellt. Deswegen wehrt sich im Alten Testament Mose und im Neuen Testament Jesus so permanent dagegen, dass die Ehe so ein Hemdenkauf ist. Hemden kaufen wir, ziehen sie an, und wenn mir meine Längsstreifen immer gefallen, dann kaufe ich mir halt eins mit Querstreifen und ziehe dann das an, weil ich es cooler finde. Ehe ist nichts, was cool ist, sondern Ehe ist von Gott eingesetzt. Verstehen wir jetzt, warum nicht einfach der König Osia kommen konnte und sagen konnte, so, jetzt will ich auch mal einen Bund schließen, will ich auch mal da vorne stehen, weil es Gott eingesetzt hat. Weil er Menschen dafür bestimmt hat, dass sie das ganz speziell und ganz persönlich von Gott eingesetzt machen dürfen. Und andere eben nicht. Gott setzt noch viele andere Sachen ein. Und er meint es gut mit uns. Kannst du bitte die nächste Folie? Danke. Und trotzdem widersetzt sich der König Osia sogar den Priestern. Die sind da mit 80 Mann gegen ihn angetreten. Also das waren nicht gerade drei Strauchdiebe, sondern die wollten ihren König retten. Die wollten wirklich das Allerbeste für ihn, aber in einer Massivität, dass er gemerkt hat, ich komme jetzt mit dieser besonderen Pfanne nicht durch. Das ist nicht mehr möglich, die stellen mir den Weg zu. Und er wird wütend. Der König Osia wird richtig ausfällig. Er überhebt sich über die von Gott eingesetzten Menschen. Ich habe das immer wieder erlebt, dass sich Menschen Macht genommen haben, die meiner Meinung nach aus der Bibel raus ihnen nicht zusteht. Es hat mich innerlich auch wütend gemacht, dass sich Menschen diese Macht genommen haben und dass da scheinbar nicht 80 Priester da waren, um ja, scheinbar so einen machtbesessenen Mann zu dämmen. Aber Tatsache ist hier, und das macht es besonders schwierig, der König Usia handelt als gläubiger Mensch in seinem Herzen, das sich verändert hat gegen den Bundesgott. Gegen der, der mit uns einen Bund schließen will. Unser Bund ist auch mit Blut geschlossen durch Jesus Christus. Da ist stellvertretend für uns Blut geflossen. Und es darf uns als Christen positiv demütig vor Gott machen. Es darf uns auf die Knie oder wo auch immer in den Sessel drücken, dass wir Jesus anbeten. Auch das ist Lobpreis, dass wir in Liedern Gott anbeten. Dass wir auf die Uhr gucken, also ich habe sie extra ausgezogen, weil ich nicht rum, sondern dass wir die Lieder zur Ehre Gottes singen. Dass wir Jesus im Lied gut, dass wir haben, auch in neuen Texten, Gott die Ehre bringen. Ihm zeigen, dass er Gott ist und wir sind sein Volk, wir sind die Schafe. Wir sind diejenigen, die sich in aller Freiheit ihm unterordnen. Eine Feststellung aus dem Text, man kann da sicherlich noch mehr rausziehen, ist für mich, dass der Erfolg dem König Usia seine Demut vor Gott genommen hat. Eine gläubige Liebenzeller Schwester hat mir mal erzählt, als ein Mann gekommen ist und sie gefragt hat, wie er denn Demut erleben könnte. Da hat diese Frau, und ich schätze sie sehr, sie hat in meinem Leben eine Weiche gestellt, zu ihm gesagt, dann bete ich für dich, dass du Not empfängst. Da kann man jetzt sagen, Mann, war die hochmütig. Aber Tatsache ist doch, denen ging's, vergebt mir den Ausdruck, saugut. Die hatten Reichtum ohne Ende, die hatten ein großes Land, ein großes Volk, keine Ängste mehr. Denen ging's so richtig saugut. Natürlich hatten die keine Schweine, aber denen ging's so gut, dass sie übermütig geworden sind. Allen voran der König. Und das hat ihnen die Demut des Lebens genommen. Bitte die nächste Folie. Danke. Und was bedeutet Demut? Finde ich ganz spannend. Ich habe es nachgeguckt. Im Hebräischen gibt es ein Wort, das heißt Ana. Ich hoffe, ihr könnt es lesen. Deswegen, also im Schwäbischen gab es vor 100 Jahren viele Annas. Also so hat man dann Frauen getauft auf den Namen. Und Anna bedeutet sich bücken. Also die Worte kommen ja immer aus einer Lebenssituation raus. Und Anna kommt von dem, kurzes Wort, kommt von dem, dass wenn die damals zum Beispiel einem Löwen oder Tiger beobachtet oder gesehen haben, dass sie sich gebückt haben. Dass sie gedacht haben, oh, wenn der kommt, dann muss ich jetzt in die Hocke gehen, vielleicht übersieht er mich. Das bedeutet, Anna, da kommt es her, dass man sich vor jemand bückt, der stärker ist oder der gefährlicher ist, wie auch immer. Und so ist es übernommen worden, dieses Wort, aha, wenn da ein König ist, wenn da Gott ist, dann mache ich Anna, dann beuge ich meine Knie. Da kommt es her, dieser Ausspruch, Anna. In Psalm 131, ich habe es euch hier an, ich gehe mal auf die Seite, mit der Folie, möchte ich es euch hier zeigen. Da wird es ganz gut im Vers 1 beschrieben, von David ein Wallfahrtslied. Der Herr, mein Gott, ist nicht hoffärtig und meine Augen sind nicht stolz. Ich gehe nicht um mit großen Dingen, die mir zu wunderbar sind. Ich ließ meine Seele still und ruhig werden, wie ein kleines Kind bei seiner Mutter, wie ein kleines Kind, so ist meine Seele in dir. Also nicht hoffärtig, nicht hoch sein, sondern und auch nicht stolz, sondern sich demütigen vor Gott. Nicht mit großen Dingen zu kommen, sondern wie ein kleines Kind auf den Schoß zu sitzen. Zu wissen, wer Herr ist und zu wissen, wer ich bin. Sich das immer wieder bewusst zu machen, ist wichtig. Auch im Glauben. Zu wissen, ich brauche Jesus als denjenige in meinem Leben, der mir alles vergibt. Nicht zu meinen und zu denken, ich weiß schon alles. Mir hat ein Mann, der ähnlich alt ist wie ich, also ich bin so Anfang, Mitte 50, knapp davor, und er hat mir erzählt, vor ein paar Jahren, also da war er dann wohl 50, hat er eine Predigt gehalten und hat gemerkt, er hat sie vorbereitet, um zu halten, so muss man sagen, und hat dann Sachen nachgeschlagen und hat gemerkt, Mensch, das habe ich doch schon alles vorbereitet. Dann hat er was Kluges gemacht, dann hat er auf YouTube geguckt, ob da schon mal jemand drüber gepredigt hat. Und dann hat er jemand gefunden, der war noch keine 30 und hat über dieses Thema eine Predigt gehalten. Und dann war es ihm, wie wenn Gott zu ihm sagen würde, hör dir diese Predigt an. Und das hat er gemacht. Als er diese Predigt angehört hat, hat er gemerkt, Heiland, ich habe gelernt für mich, gelernt fürs Leben, gelernt für meine Demut. Ich habe noch lange nicht alles. Ich weiß noch lange nicht alles. Und ich bin weit davon entfernt zu sagen, ich muss nimmer nachschlagen. Demut. Das ist Demut. Was passiert nun im zweiten Teil, als sich der Usia, der König Usia, nicht zurückdrängen lässt, dass die Demut nicht zu ihm kommt? Da brach der Aussatz aus seiner Stirn. Also nicht irgendwo am Oberarm, wo man verhüllt ist, sondern an der Stirn brach Aussatz aus. Im Angesicht der Priester im Haus des Herrn neben dem Räucheraltar. Und der Oberpriester Asaria und alle Priester wandten sich um und siehe, er war aussätzig an seiner Stirn. Und sie trieben ihn schleunigst von dort weg. Und auch er selbst beeilte sich hinauszukommen, weil der Herr ihn geschlagen hatte. Und der König Usia war aussätzig bis zum Tag seines Todes. Und er wohnte in einem abgesonderten Haus als Aussätziger, denn er war von dem Haus des Herrn ausgeschlossen. Jetzt hat Gott eingegriffen. Eingegriffen, weil dieser König Usia sich nicht hat demütigen lassen. Weil er nicht anerkannt hat, dass Gott Gott ist und er Mensch ist. Bei ihm ist die Hochmut etwas, was ihn von Gott so hinführt, dass er allein sein Leben fristen muss, abgesondert durch eine Krankheit, die damals nicht zu heilen war. Sie war nur dadurch in den Griff zu bekommen, dass man die Menschen abgesondert hat. Und das war nicht nur so 700 vor Christus, sondern das war auch 0 oder 30 nach Christus so. Und diese Absonderung von dem Usia, die hat Folgen, dass er nicht mit seiner Familie leben kann, dass er nimmer in den Tempel gehen kann, dass er nimmer Gemeinschaft mit seiner Frau haben kann, dass er nur noch von der Ferne sehen kann. Und das Schlimmste, dass er nimmer König sein kann. Sein Sohn wird eingesetzt, Jotham. Das habe ich jetzt mal weggelassen von den Bibelstellen her. Und diese Konsequenzen hatte Usia wegen seines Hochmutes zu tragen. Hochmut ist quasi das, dass sich der Mensch überhebt, ich sag's noch mal ganz kurz, und meint, er wäre Gott. Hochmut ist das, dass wir um uns herum nichts mehr anerkennen. Dass es nimmer möglich ist, dass man jemand näher kommen kann. Dass man im Siegestaumel meint, jetzt habe ich's erreicht. Ich bin der Größte und der Höchste. Ich kann alles machen, was ich will. Das war zum Beispiel auch der König von den Assyrern, der ziemlich mit Hochmut behaftet war, der seine Gegner hat auf schlimme Art und Weise umbringen lassen. Ach, das ist eine Art Hochmut, dass man meint, mit seinen Gegnern umgehen zu können, wie man will. Dass man sie demütigt bis aufs Blut. Er hatte zum Beispiel eins war, nur kurz, ja nee, ich lasse das weg, aber er hat sie einfach gedemütigt ohne Ende. Ach, das ist Hochmut, dass man sich bestialische Dinge ausdenkt, wie kann man jetzt dem anderen schaden. Jeder ist sich selbst der Nächste, nur ich muss gucken, dass ich hochkomme. Usia möchte etwas überspringen, was ihm nicht zusteht. Und deshalb die Frage auf der nächsten Folie, gibt es den Hochmut heute auch noch? Ich kann nur aus dem, was ich erlebe, reden. Ja, ich erlebe immer wieder Menschen, die meinen, sie haben ihr Leben im Griff und sie können alles selber machen und sie sind selber stark und groß und sie brauchen niemand. Ich erlebe immer wieder hochmütige Menschen, ja. Hochmut gibt's heute auch noch. Und es gibt Hochmut auch in Gemeinden. Auch dort gibt's das. Dass Menschen meinen, sie haben das für sich so erkannt, wie man Gemeinde führen, lenken und leiten kann, dass sie Gott eigentlich nur noch dazu brauchen, dass er da ist, weil das halt dazugehört. Aber dass sie eigentlich selber Gott sind. Und Hochmut zu erkennen, wo Hochmut ist, braucht's Brüder und Schwestern, braucht Schwester und Brüder im Glauben, die einem helfen. Braucht es Asarias, die sich einem entgegenstellen. Braucht es Menschen, wo wir wissen, die meinen es gut mit mir und die einem zeigen, wo jetzt Demut dran ist. Und deswegen die zweite Frage, wie können wir heute gesunde Demut leben. Ich habe Matthäus 18 ja nur ganz kurz gestreift und möchte da eingehen auf dieses Beispiel. Als diese beiden Jünger zu Jesus kommen und sagen, hey, ich möchte gern Außenminister werden und ich möchte gerne Finanzminister werden und ich möchte gerne, was weiß ich, für ein Mister werden, dann nimmt Jesus ein Kind von der Straße, ich stelle mir das immer so vor, das hat sich an diesem Morgen nicht gewaschen, weil es dann doch wenig Wasser gab. Das war also nicht so ein handsome Boy, sondern das war ein ganz normaler Junge. Und den stellt er nun schmutzig und nicht gekämmt und vielleicht noch in unserem heutigen Fußball, der ja nicht mehr so besonders gut aussieht, unterm Arm vor diese gestandenen Männer. Der eine hatte einen Betrieb mit Fischerei, die anderen wussten auch, wie man mit Geld umgeht. Und dann sagt Jesus zu seinen engsten Mitarbeitern, kehrt um und werdet wie dieses Kind. Also bitte nicht mehr klein werden oder noch kleiner, aber werdet wie dieses Kind, beginnt einfach zu vertrauen. Beginnt einfach zu vertrauen, möchte er ihnen sagen. Dieses Kind vertraut einfach. Das muss nicht nur noch dies und jenes, sondern wenn du zu einem kleinen Kind sagst, im Alter von 6, 7 Jahren, hey, wenn du mitkommst, dann zahle ich dir ein Eis, dann vertraut das Kind darauf, dass es ein Eis kriegt und keine, was weiß ich, Pepperoni, die mega scharf ist. Kinder vertrauen wirklich. Und Jesus möchte, dass seine Nachfolger, seine Jünger so sind, dass sie ihm vertrauen. Dass sie das nehmen, wie es ist. Zum Thema Vertrauen möchte ich ein kleines Beispiel aus meinem Leben erzählen, das schon so lang her ist, dass ich es gut erzählen kann. Als ich vor über 20 Jahren, also ich hatte schon immer Mühe mit dem Lendenbereich, und als ich vor über 20 Jahren mal festgestellt habe, auch heiße Kartoffeln helfen meinem Lendenbereich nimmer, bin ich zu einem Arzt gegangen, der ist gläubig, und habe ihn gefragt, sag mal, was ist mit meinem Lendenbereich los? Und der Arzt hat zu mir gesagt, das kann ich dir ganz einfach sagen, Gerd, nachdem er die Bilder angeguckt hat, ja, zwischen deinem 4. und 5. Lendenwirbel, da ist nichts mehr da. Na, ich sage, was fehlt da? Ja, da fehlt Knorpel. Und da habe ich zu ihm gesagt, ja, was machen wir jetzt? Gehe ich ins Krankenhaus und dann werde ich da operiert oder was? Also irgendwas muss doch jetzt gehen. Ich war vor 20 Jahren noch mehr so ein Mann der Tat. Wenn die Wände gestrichen werden mussten, dann haben wir das gemacht. Und sonstiges. Und dann hat er zu mir gesagt, nee, du musst jetzt lernen, damit zu leben. Und ich habe gesagt, mit diesen Schmerzen kann ich nicht leben. Ich kann nicht stehen, ich kann nicht auf Dauer sitzen, ich kann nur liegen. Wie soll ich denn meinen Beruf ausüben, wo ich viel fahren muss, viel stehen muss vor Kindern, wo ich mit denen spiele? Das geht gerade nicht mehr. Du musst damit leben lernen. Das geht. Und dann bin ich nach Hause gefahren, das ist so eine Strecke von einer halben Stunde bei dem Arzt, und habe gesagt, jetzt weiß ich, was Demut ist. Ich bin krankgeschrieben, ich bin aus dem Verkehr gezogen, ich kann nichts mehr machen. Wenn du weiterhin willst, dass ich Kindermissionar bin, dann hilf mir, diese Schritte zu gehen. Und das hat Gott dann auch gemacht. Und an manchen Tagen zeigt er mir mit meinem Lendenwirbel deutlich, dass jetzt Ende Gelände ist. Und an manchen Tagen kann ich Bäume ausreißen. Also die Größe. Nicht die. Da oben. Ganz wichtig. Ich bin nicht hochmütig, aber die Kleinen, die gehen jetzt wieder. Kein Thema. Es hat mich abhängiger gemacht. Es hat mich ein Stück in dieses Thema Demut hineingeführt. Ein Stück zu buchstabieren, was Paulus sagt, lass dir an meiner Gnade genügen, hat mir Gott gesagt, nachdem ich ihn 3-mal gefragt habe. Ja, Demut zu lernen, finde ich nicht einfach. Aber Demut zu leben ist so wichtig in unserem geistlichen Bereich, dass wir mit Gott unterwegs sein können, dass er groß durch uns werden kann und wir immer kleiner. dass er sich verherrlichen kann in unserem Leben und wir uns zurücknehmen können. Im Johannesevangelium steht, er, nämlich der Heiland, muss wachsen und ich, Johannes, muss abnehmen. Gott darf größer werden in meinem Leben und er darf durch mich strahlen. Ich habe euch noch einen Bibelvers mitgebracht mit einem schönen Bild, genau. Der Lohn der Demut, der Furcht des Herrn ist Reichtum, Ehre und Leben. Aus Sprüche 22 und 4. Wer sich vor Gott demütigt, wer ihn Herr sein lässt in seinem Leben, der bekommt alles, was er braucht. Amen.